Leben in Raum und Zeit. Das tun wir. Aber ist uns bewusst, was das heißt? Den Psalm 90 hatte ich am letzten Sonntag oder hier Freitag des alten Kirchenjahres vorgelesen und auch darüber gesprochen. Und jetzt möchte ich ihn noch mal in einer ganz anderen Weise behandeln, predigen, zu Beginn des neuen Jahres. Es ist ein Psalm des Mose, also nicht Davids. David hat ja nur etwa die Hälfte geschrieben. Mose hat auch eine ganze Reihe geschrieben. Asaf kennen wir auch. Und Mose, dieser Mann Gottes, der das Volk Israel ja aus Ägypten rausgeführt hat und ins Land Kanaan gebracht hat. Der Mose hat viel durchgemacht. Und hier in diesem Psalm 90, ja, lässt er das mal so ein bisschen raus, was ihn beschäftigt. Und das ist das, was Gebet ausmacht, dass wir das rauslassen, was uns beschäftigt. Ich weiß ja nicht, was dich beschäftigt. Aber was mich beschäftigt, das lasse ich schon raus. Und wenn ich mich ärgere, dann lasse ich das auch raus. Es gibt nichts Schlimmeres, wie Dinge reinzufressen. Ja, nicht rauszulassen. Die Menschen sind da verklemmt, die können das nicht, weil sie es zu Hause nicht durften, so nicht gelernt haben. Da hat man auf die Finger gekriegt, wenn man was gesagt hat oder so, und dann hat man das immer rein, und dann wird man schließlich krank darüber. Oder man kriegt Probleme, psychische Probleme. Lasst es raus, was euch Not macht. Die Frage ist natürlich, wie man es rauslässt. Ja? Wenn man es den anderen nur um die Ohren schlägt, dann ist es nicht schlecht. Dann hinterlässt man natürlich auch noch Schaden, und das ist nicht der Sinn der Sache. Aber rauslassen im Sinne, dass wir es als Gebet formulieren. Als Christen können wir das. Gott gegenüber rauslassen. Und dann kann man das sicher auch mal jemand auch erzählen, wenn man das loswerden will. Ja, und so lese ich jetzt uns nochmal diesen Psalm 90. Ganz bewusst jetzt zu Beginn des neuen Jahres. Was wollen wir denn Gott sagen? Was beschäftigt uns? Okay. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Dass da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor solchem deinen Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deine Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Also, wie gesagt, Mose schüttet hier etwas sein Herz aus und teilt uns mit. Natürlich, wie ich schon das letzte Mal auch gesagt habe, ist das Ganze jetzt im Alten Testament, und mit dem Zorn Gottes und all diese Dinge, die sind auch so zu verstehen, dass eben das Volk Israel ungehorsam war. Und deswegen mussten sie ja 40 Jahre in der Wüste laufen. Und darüber beklagt sich Mose und beklagt das Ganze. Und deswegen sei uns wieder gnädig, mach doch ein Ende mit dieser Not, mit diesem deinen Zorn über den Ungehorsam deines Volkes. Und ja, wir wissen auch, dass vom Neuen Testament her, dass es sicher ein bisschen für die Gemeinde Jesu anders aussieht. Der Zorn Gottes ist am Kreuz besiegelt. Und ja, das Kreuz ist sozusagen der Blitzableiter des Zornes Gottes über die Sünde der Menschen, über den Ungehorsam seines Volkes. Und wer sich um das Kreuz flüchtet, der ist unter dem Gnadenkreuz und nicht unter dem Fluchkreuz. Der Fluch kam auf Jesus. Die Gnade ist der Gemeinde Jesu gegeben. Dennoch müssen wir feststellen, wenn wir nicht ungehorsam sind und eigene Wege gehen, dass wir dann auch immer wieder Schaden nehmen und dann sicher auch schlechtes Gewissen haben und trübseliges Christenleben leben. Dass unser Leben mit Jesus dann eben nicht strahlt, wie die Evi das vorhin gesagt hat, dann sind wir belastet. Und das kennen wir auch, die Belastung. Und wenn wir belastet sind, dann ja, sollen wir ganz besonders zu Jesus kommen, zum Gebet und das Gott auch sagen, was uns beschäftigt und vielleicht auch, was wir nicht schaffen und wenn wir irgendwelche Belastungen haben, die wir nicht loskriegen, dass wir uns da auch dann mal vielleicht jemandem zuwenden, der mit einbeten kann und das in der Seelsorge behandelt und dann auch freispricht von Belastungen, die wir nicht loskriegen, die uns Not machen, die wir vielleicht seit der Kindheit mit uns rumschleppen, wer weiß. Ja, also jetzt Leben in Raum und Zeit, wir leben ja jetzt im Neuen Testament, aber diese Welt, wie sie heute existiert, die hat sich nicht geändert. Die war vor 5000 Jahren sündig und gottlos bis heute. Und es ist heute nicht anders. Heute kulminiert es eher noch angesichts der Endzeit und der Wiederkunft Jesu. Und diese Welt steht unter dem Zorn Gottes, natürlich. Da kann man nichts dran ändern. Die Gnade aber gilt denen, die sich Jesus zuwenden. Und das ist nie so klar gewesen wie heute. Ja, diese Welt geht vor die Hunde. Und die Menschen spotten über Gott. Und es wird die Evolution angebetet, aber nicht der Schöpfer. Der Schöpfer existiert nicht mehr. Geschweige denn der Erlöser. Den braucht man gleich zweimal nicht, wenn schon der Schöpfer nicht mehr da ist. Versteht ihr, das ist eine Not, in der wir leben. Und wir können nicht rausschreien, wir richten uns alle zugrunde in dieser gottlosen Welt. Aber unser Auftrag ist nicht rauszuschreien, dass die Welt gottlos ist, sondern die Menschen zu Jesus rufen und sagen, es gibt jemand, der dein Leben verändern kann, deinem Leben Sinn geben kann, der deine Sünden vergeben kann und der dir neues Leben schenken kann, ewiges Leben. Und dabei, natürlich können wir auch nicht verschweigen, dass wir ohne Jesus verloren sind, das ist klar. Sonst fragen die Menschen, wieso soll ich gerettet werden, wenn ich gar nicht weiß, dass ich verloren bin. Und das muss den Menschen schon auch, denke ich, klar gemacht werden, so wie es Gott uns dann auch schenkt. Leben in Raum und Zeit. Ich zitiere mal hier einige Teilverse aus der Bibel. Kennt ihr vielleicht teilweise, aber um das nochmal zu hören. 1. Mose 47, 9 fängt das ja schon an. Jakob sagt da, wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Der große Erzvater Jakob, ja, Abraham, Isaac, Jakob, der dann auch nach Ägypten ging mit dem Josef. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. In Raum und Zeit leben. 1. Chronike 29, 15. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und ist kein Aufhalten. Mein Leben ist wie ein Schatten und ist kein Aufhalten. Es geht und geht und geht zu. Es ist nicht aufzuhalten. Oder Psalm 39, 5. Herr, lehre mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Herr, lehre mich das, dass ich das bedenke. Was machen die Menschen heute? Tod wegdrücken. Und den darf man gar nicht denken, sonst wird es einem ja ganz elend. Psalm 90 haben wir gehört, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Und wenn es köstlich war, war es Mühe und Arbeit und oft auch Krankheit. Oder nächster Psalm 91, 16. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Dem, der glaubt, soll gesättigt werden, auch mit langem Leben. Psalm 103, 14, 15. Denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind. Er weiß, er kennt, dass wir Staub sind. Jakobus 4, 14, jetzt im Neuen Testament. Was ist euer Leben? Ein Dampf seid ihr, sagt uns Gott. Oder 1. Petrus 1, 24, denn alles Fleisch ist wie Gras, es blüht, wie eine Blume auf dem Felde. Und dann geht der Wind darüber und es sind nicht mehr da. Oder auch nochmal Hiob sagt es auch in Kapitel 7, Vers 7. Gedenket, dass mein Leben ein Wind ist oder ein Hauch. Und letztlich Psalm 102 nochmal, Vers 4. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch. So sieht das aus von der Bibel her. Also unser Leben in Raum und Zeit, wir meinen, Wunder, wer wir sind und wer diese Welt ist und was hier alles geleistet wird. Und das ist ja auch großartig menschlich gesprochen. Aber die Bibel hat einen ganz anderen Blick drauf. Ein Hauch fliegt davon. Die biblische Denke ist hier, du lieber Mensch, rechne mit deinem Sterben. Das ist so kurz. Wir wissen auch nicht, wer der Nächste ist. Es geht so schnell. Ja, ich habe jetzt wieder jemanden beerdigen müssen, der ist mit 64 gestorben. Und wir haben viel gebetet dafür und seine Frau ist gläubig, er war nicht gläubig, aber er hat sich hoffentlich noch im Sterbebett bekehrt. Er konnte noch viel, viel für ihn gebetet werden und auch die Botschaft hören und alles wurde, haben wir ihm noch sagen können. Wir hoffen, dass er sein Leben Jesus gegeben hat und wir glauben es auch, so intensiv, wie wir für ihn gebetet haben. Wir wissen nicht, wer der Letzte ist, der Nächste ist. Das Leben ist wirklich eine Not. Und doch, was machen wir heute? Leben ist Fun. Spaß haben. Ja? Und da muss man, für alles muss man Spaß haben. Man lebt ja nur einmal, also lasst uns Spaß haben. Ja, so war das fast schon immer. Während Christen sagen, Moment, Spaß haben ist vielleicht ein bisschen recht wenig, ja. Gewinn haben, schon ein bisschen mehr. Und ja, ein Leben zu haben, das Freude macht, natürlich. Aber so Spaßgesellschaft, das ist schon ein bisschen wenig fürs Leben. Ne? Ja. Deswegen muss man auch kräftig im Fasching reinhauen, das kommt jetzt wieder auf uns zu. In Süddeutschland ganz massiv, gell? Ich weiß nicht, wie es hier ist. Heiligenhafen wahrscheinlich nicht so viel. Hamburg ein bisschen mehr. Wo man, ja, da muss man dann nach Köln gehen und Düsseldorf, da geht es richtig rund, gell? Grausam, ja. Aber Spaß haben, Spaß. Und da kann man mal richtig sündigen. Ja, da darf man das mal richtig sündigen. Und die Katholiken gehen dann wieder zur Beichte. Und dann ist wieder alles gut. So in diesem Sinn. So läuft es. Ja. Ja. Okay, Leben, haben wir gesagt, in Raum und Zeit. Lass mich jetzt zu dem Psalm noch ein paar wichtige Dinge sagen. Erstens, der ewige Schöpfer und unser vergängliches Leben kommt hier deutlich zum Ausdruck. Die Frage ist ja, wie sieht Gott unser Leben? Und wir haben es gehört, vergänglich, hinfällig, armselig. Gott hat die Fülle. Und wenn man sich vorstellt, wenn man sich den Himmel vorstellt, wo Jesus ist und Jesus war, bevor er auf die Erde kam, diese Fülle, dieses gewaltige, explosionsartige Schöne des Himmels. Und wenn Gott aus dieser Atmosphäre mit Engeln und mit all dem, was da oben ist, oben ja, wo er auch immer ist, der Himmel, auf die Erde schaut, dann muss das sehr armselig sein, was hier läuft. Sehr, sehr armselig. Paradies war schon einigermaßen gut, denn das hat er Gott so gemacht. Aber das Leben nach dem Paradies ist armselig, weil die Sünde herrscht über diese Welt. Und Gott sieht ja den Menschen, er sieht ja nicht das Blendwerk, das wir uns ankleiden und das wir an diese Welt hängen. Die ganzen, Gott sieht nicht den Christbaumschmuck, ja? Er sieht die verdorrten Bäume. Und da hängen wir Glaskugeln dran. Das ist eine Not. Ja? Es könnte alles so schön blühen und echt sein, aber es ist nicht echt. Glaskugel, Fassadentum erleben wir. Und Gott sieht das und schaut durch und sieht die hässliche Sünde der Menschen. Und es ist so hinfällig alles. Und was bilden sich die Menschen ein, wenn sie eine Million verdienen und noch mal eine Million, dann noch mal eine und kriegen einen Kragen nicht voll und wirklich ist alles nur Schall und Rauch. Alles hinfällig. Manche erkennen das dann und geben sie auch ab, dann geben sie Millionen auch ab und helfen dann noch guten Werken, das ist ja dann, ehrt sie ja auch, aber ohne Jesus nützt das ja auch nichts. Also wie sieht Gott unser Leben? Es ist ein Schatten, es ist Staub, es ist Dampf, es ist Hauch, es ist Wind, es ist wie ein Schlaf, wir haben es gehört, ein Gras, das aufblüht und verwelkt. Aber Gott ist unsere Zuflucht. Bei Gott ist unsere Wohnung, da ist unsere Heimat. Und das ist jetzt wieder das, was uns motiviert. Also das Schallrauch, das ist mehr der Charakter dieser Welt ohne Gott. Der gläubige Mensch aber, der ist ja wie eine kleine Perle im Kuhfladen sozusagen. Wir sind Perlen, die hängen an diesen verdorrten Bäumen dieser Welt. Und wir glitzern und die Wärme und das Licht Gottes hervor. Und in der Gemeinde Jesus sind wir dann zusammengefasst. Unsere Heimat ist im Himmel. Und von daher kriegen wir unsere Wärme bzw. unsere Leuchtkraft. Und Gott ist eben der hier vorgestellt ist, der ewig Beständige, der hier uns Geborgenheit und Schutz gibt hinein. Aber der ewige Gott in seinem Glanz und dann die Vergänglichkeit des Menschen in ihrer Not. Und er lässt die Menschen sterben und spricht, kommt wieder, Menschenkinder. Die Menschen müssen dahin und keiner weiß, wann er zu gehen hat. Aber wir wissen, egal wann wir gehen müssen, wir kommen wieder. Die Erde ist nicht unsere Heimat. Der Sarg ist nur ein kleines Intermezzo in unserem Leben. Und wer hier schon das ewige Leben empfangen hat, durch Vergebung seiner Sünden und durch Jesus Christus, Glauben an ihn, der weiß es, dass er nur für kurz ableben wird und dann in der Ewigkeit aufblühen darf. Und dann werden wir wie Perlen um den Thron Gottes sein und werden strahlen vor Freude. Die Vergänglichkeit des Menschen, ja, aber wir leben ewig. Unser Leben ist zwar kurz, aber wir haben ewiges Leben. Und das macht es eigentlich aus. Dieses Leben hier ist ja nur ein ganz kleines Vorspiel. Ne? So ein ganz kleines Vorspiel. Aber das Vorspiel ist auch wichtig. Ne? Und besonders, wenn es darüber entscheidet, wie dann das Hauptspiel kommt. Von daher ist es wichtig, dass wir bewusst leben und nicht nach den Kriterien dieser Welt uns ausrichten, was die uns anbietet zum Leben, sondern nach dem eben, was Gott uns sagt. Das sind einmal natürlich die Werte, von denen wir heute viel hören, aber die Frage ist ja, welche Werte uns da, die abendländischen Werte, die so hochgehalten werden gegenüber dem Islam und so weiter, was sind das für Werte? Ne? Was sind unsere Werte hier im Abendland? Ja? Freiheit. Wir können machen, was wir wollen. Keiner hat uns zu sagen, was wir zu tun haben. Religion ist ad acta gelegt. Jetzt ist der Humanismus blüht und jeder kann machen, was er will. Im Rahmen der immer lockerer werdenden Gesetze, die wir haben. Das sind unsere Werte letztlich. Liebe, was ist Liebe? Das kennt man fast immer nur noch, dass man eben dann macht, was man will. Aber das Leben ist ja viel mehr wie die Werte. Das ist für uns nur, die Werte sind für uns, sagen wir, wie die 10 Gebote ausgebreitet. Ja, die sind für uns ja wichtig, für die Welt ja nicht mehr so wichtig. Für uns sind sie wichtig, aber unser Leben geht ja viel weiter wie nur diese Werte, die wir hochhalten. Es ist ja, unser Leben ist ja in einer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Lebensgemeinschaft mit Gott. Also nicht Werte haben, oder das ist nicht viel mehr wie Religion. Wir haben aber Beziehung, wir haben Gemeinschaft, wir haben einen offenen Himmel, wir dürfen Vater sagen. Es ist viel mehr wie all die Werte, die uns sonst auch noch wichtig sind. Gut, Satan hat große Angst, dass wir die Werte Gottes und das Leben mit Gott leben. Und deswegen nimmt er den Menschen die Zeit, da haben wir drüber gesprochen letztes Mal, er nimmt ihnen die Zeit weg, damit sie ja nicht auf den Gedanken kommen, nachzudenken, was wirklich wichtig sein könnte. Ja? Er raubt uns die Zeit sozusagen und gleistet uns zu mit Aufträgen und mit Druck und mit allem Möglichen und mit der Existenz durchzukommen und mit den Ängsten des Lebens und mit Zukunftsangst und mit all den Dingen werden wir zugekleistert, damit wir nicht zum Nachdenken kommen über das, was wirklich zählt. Und das ist unser Auftrag. Für uns selber, aber auch für die Menschen, dass wir immer wieder aufmerksam machen, du, pass auf. Schau mal, was ist wirklich wichtig? Wenn wir was verlieren, wenn uns was abhanden kommt, wenn wir Not haben, Ja, wenn nicht immer alles so läuft, wie es laufen könnte, und dann sich zu besinnen, sagen, Moment, was ist denn wirklich wichtig? Was zählt denn wirklich? Für was kann ich denn wirklich dankbar sein? Und dann werden plötzlich diese Dinge des Lebens nicht mehr so wichtig. Und dann werden die das wichtig, was vor Gott wichtig ist und was da zählt. Vor diesem gütigen himmlischen Vater und allmächtigen Gott. Und dann können wir auch sagen, wie das im Prediger ja heißt, wie wir es gehört haben, es ist alles hinfällig, alles eitel, was wir hier versuchen zu erreichen. Augustin hat mal gesagt, wir werden nicht weise, wenn wir nicht jeden Tag als den letzten sehen. Vor fast 2000 Jahren, der erste große Kirchenvater, kann man sagen, Augustin, hat das so formuliert. Der ewige Schöpfer und die Vergänglichkeit des Menschen. Das Zweite ist dann die menschliche Sünde und der göttliche Zorn. Darüber habe ich schon einiges gesagt. Unser Leben ist also überschattet. Wir leben nicht mehr unter dem strahlenden Sonnenschein des Himmels, sondern es sind die Wolken drüber gezogen, überschattet über unser Leben. Und wir mangeln der Sonnenstrahlen. Wir haben Mangelerscheinungen. Wie, ja, wenn man zu wenig Sonne hat, zu wenig Licht, dann kommen diese Mangelerscheinungen und unser Leben wird immer weniger. Und so ist es auch mit der Sünde. Die Sünde hat sich zwischen Gott und uns gestellt und überschattet unser Leben, unsere Welt, und wir leiden alle darunter. Das wird hier auch als göttlicher Zorn natürlich beschrieben. Warum ist unser Leben so vergänglich? Ja, weil wir, wie es hier steht, wir sind eigentlich für das ewige Leben geschaffen, aber die Sünde bringt den Tod. Und wichtig ist, dass wir die Sünde sehen, wie Gott sie sieht, nicht wie die Menschen es sehen wollen. Sünde sehen, wie Gott sie sieht. Dann gehen wir richtig damit um und dann sehen, was Jesus für uns getan hat, dass er alles bezahlt hat. Ja, menschliche Sünde und göttlicher Zorn, das wird hier deutlich ausgedrückt. Und dann haben wir eben noch den dritten Punkt, und das ist jetzt das Gebet um Gottes Gnade und Gelingen. Und das ist jetzt ja hier ganz wichtig in diesem Psalm. Die Frage ist, wie Gott unser Leben sieht. Okay, es ist sehr vergänglich. Warum unser Leben so vergänglich ist, wird beschrieben, nämlich wegen unserer Sünde. Und jetzt das Dritte, was wir mit unserem Leben machen sollen, und das ist, wir sollen uns Gott zuwenden. Auf Gott unser Leben ausrichten. Ihm folgen und ihm dienen. Wer glaubt, der muss keine Angst haben. Denn die Liebe kennt keine Angst. Den wir lieben, vor dem werden wir uns nie fürchten, oder? Ist doch eine Logik, gell? Und wer mich liebt, vor dem brauche ich mich nie fürchten. Die Liebe treibt die Furcht aus, steht es im Neuen Testament. Schau, und wenn ich jetzt Gott liebe, muss ich keine Angst mehr vor ihm haben. Das darf ich dieser Welt auch sagen, die ja da vor Gott davonläuft, lauter Angst, ja, davonlaufen. Gott, der ist immer mit dem Hammer hinter uns her. Und deswegen müssen wir Gott wegkriegen, weil er uns Angst macht. Und jetzt dürfen wir sagen, du musst doch keine Angst mehr vor Gott haben. In Jesus kriegst du Gott doch zum Vater und zum Freund. Und die Liebe Gottes kommt in dein Leben und jetzt wird Gott zu deinem Bündnispartner, zu deinem liebenden Vater. Da musst du keine Angst mehr haben. Schau, Christen sind die einzigen, die nicht mehr vor Gott davonlaufen müssen, die nicht mehr Angst vor dem Gericht haben müssen, die auch ihre Sünde deswegen aussprechen können, sagen können, Herr, nimm's weg, nimm's an dein Kreuz, all mein Schlamassel, den ich wieder getan oder gedacht habe. Herr, vergib mir. Und Gott tut nichts lieber als uns vergeben. Christen sind befreite Menschen. Bitte keine Religionspflege. Religion bindet uns und macht uns unfrei. Knechtet uns und macht uns Angst. Und da hat man so viel Schindluder in all den Jahrhunderten gemacht. Die Menschen laufen reihenweise davon vor diesem Verständnis der Religion. Nein, wir haben einen, der mit uns geht. Wir haben einen, der uns liebt. Und deswegen ist unser Gebet, Herr, lehre uns, bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, hilf uns, die wahren Werte des Lebens zu erkennen, den rechten Blick zu bekommen für das, was zählt vor Gott, Ewigkeitsperspektiven zu entwickeln und zu haben. Herr, hilf uns und fülle uns mit deiner Gnade, also mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, fülle mein Herz. Also nicht nur bitten um verschiedene Dinge, sondern fülle mich mit deiner Liebe, fülle mich mit deiner Gnade, diese wichtigen Dinge zu erbeten für uns. Und Herr, schenke wieder mir neuen Mut und neue Freude, dir zu dienen. Diesen Aufbruch in meinem Leben, jetzt auch im neuen Jahr. Hilf uns, hilf mir, Zuversicht und deine Freude zu erfahren, Geborgenheit zu erleben. Und das schenkt uns Gott, wenn wir glaubensvoll uns ihm zuwenden und die Prioritäten richtig setzen, nämlich Gott zuerst, Jesus first. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, so steht es hier geschrieben. Ich habe hier noch was, das möchte ich zum Schluss uns noch zukommen lassen. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch Carpe Diem. Carpe Diem. Ne? Was heißt das? Nütze den Tag. Eine persische Sage erzählt von einem Mann, der am Strand des Meeres entlang ging und ein Säckchen voll kleiner Steine findet. Achtlos lässt er die Steine durch seine Finger gleiten und schaut dabei auf das Meer. Er beobachtet die zahlreichen Möwen, die auf den Wellen schaukeln, und wirft übermütig mit den Steinchen nach den Vögeln. Spielerisch schleudert er die kleinen Dinge ins Meer, und eins nach dem anderen versinkt in den Wogen. Einen einzigen Stein behält er in der Hand und nimmt ihn mit nach Hause. Groß wird sein Schrecken, als er beim Schein des Herdfeuers in dem unscheinbaren Stein einen herrlich funkelnden Diamanten erlebt. Er blickt. Wie gedankenlos hat er den ungeheuren Schatz verschleudert. Er eilt zum Strand zurück, die verlorenen Diamanten zu suchen, doch vergebens. Sie liegen unerreichbar auf dem Meeresgrund verborgen. Keine Selbstanklage und Reue, keine Tränen und Vorwürfe können ihn den achtlos weggeworfenen Schatz zurückgeben. Und jetzt die Moral der Geschichte. Spielen wir nicht ebenso mit den uns geschenkten Tagen unseres Lebens? Gedankenlos lassen wir die kleinen Dinge durch unsere Hände gleiten und werfen sie spielerisch fort. Wir träumen vom großen Leben und verschleudern die einzelnen Tage, bis wir dann erschrocken feststellen, welch kostbare Schätze diese Tage unseres Lebens sind, die wir vertändelt und vertan haben. Jeder Tag ist ein Schatz und birgt in sich die Möglichkeit, erfüllt zu leben. Sorgsam und bewusst wollen wir mit unseren Tagen umgehen, denn unser großes Leben besteht aus vielen kleinen, richtig gelebten Tagen. Carpe diem, pflücke den Tag, heißt es wörtlich in diesem Sprichwort. Ganz neu wollen wir unsere einzelnen Lebenstage empfangen, gestalten, erfüllen und in Gottes Hand zurücklegen. Amen. Ich bete mit uns mit einem Gebet hier von Elisabeth Whitehouse. Ich bat um Kraft, um durchhalten zu können. Ich wurde schwach, um demütig gehorchen zu können. Ich bat um Gesundheit, um größere Dinge tun zu können. Ich wurde krank, um bessere Dinge tun zu können. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Ich wurde arm, um weise zu werden. Ich bat um Macht, um von Menschen geachtet zu werden. Ich wurde kraftlos, damit ich fühlte, dass ich Gott brauchte. Ich bat um alles, um das Leben zu genießen. Ich empfing das Leben, um alles genießen zu können. Ich erhielt nichts von all dem, um was ich bat, aber alles, worauf ich gehofft hatte. Fast trotz meiner selbst wurden meine unaussprechlichen Gebete meine unausgesprochenen Gebete erhört. Ich bin der Gesegnetste unter allen Menschen.